Sansa. In der Morgendämmerung von König Joffreys Namenstag wehte ein kräftiger Wind, und zwischen den weit oben dahinhuschenden Wolken ließ sich der lange Schweif des großen Kometen ausmachen. Während Sansa ihn von ihrem Turmfenster aus betrachtete, traf Sir Aerys Oakheart ein, um sie zum Turnierplatz zu begleiten.
»Was, glaubt ihr, mag das bedeuten?« fragte sie ihn.
»Ruhm für euren Verlobten«, antwortete Sir Aerys frei heraus. »Seht nur, wie flammend er heute am Namenstag seiner Gnaden leuchtet, als hätten die Götter selbst ein Banner zu seinen Ehren gehisst. Das gemeine Volk hat ihm den Namen König Joffreys Komet gegeben.«
Ohne Zweifel erzählten sie dies Joffrey. Sansa war sich nicht so sicher, ob es wirklich stimmte. »Ich habe Diener gehört, die ihn den Drachenschwanz nennen.«
»König Joffrey sitzt auf dem Platz, der einst Aegon dem Drachen gehörte, in der Burg, die dessen Sohn erbaute«, erwiderte Sir Aerys. »Er ist der Erbe des Drachen, und purpur ist die Farbe des Hauses Lannister, ein weiterer Hinweis. Dieser Komet wurde geschickt, um Joffreys Thronbesteigung zu verkünden, daran hege ich keinen Zweifel. Er bedeutet, dass Joffrey über alle Feinde triumphieren wird.«
»Stimmt das wirklich?« fragte sie sich. »Könnten die Götter so grausam sein? Einer der beiden Feinde Joffreys war ihre Mutter, ein zweiter ihr Bruder Rob. Ihr Vater war auf Befehl des jungen Königs gestorben. Mussten Rob und ihre hohe Mutter als Nächste den Tod finden?«
Der Komet war tatsächlich rot, doch war Joffrey gleichermaßen ein Lannister wie ein Baratheon, und deren Siegel zeigte einen schwarzen Hirsch in goldenem Feld. Hätten die Götter daher nicht einen goldenen Kometen für Joff schicken sollen? Sie schloss die Läden und kehrte dem Fenster abrupt den Rücken zu.
»Ihr seht heute ausgesprochen liebreizend aus, Milady«, schmeichelte Sir Aerys. »Ich danke euch sehr.«
Da Sansa wusste, dass Joffrey ihre Anwesenheit bei diesem Turnier zu seinen Ehren erwartete, hatte sie ihrem Gesicht und ihrer Kleidung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Sie trug ein Gewand aus heller, purpurfarbener Seide und ein mit Mondsteinen verziertes Haarnetz, welches ihr Joffrey geschenkt hatte. Die langen Ärmel des Kleides bedeckten ihre Arme, um die blauen Flecken zu verbergen. Auch diese waren ein Geschenk von Joffrey. Nachdem er von Robs Ausrufung zum König im Norden erfahren hatte, war er schrecklich wütend geworden, und er hatte Sir Boros geschickt, um sie zu verprügeln.
»Gehen wir also?«
Sir Aerys bot ihr den Arm, und sie ließ sich von ihm aus ihrem Gemach führen. Wenn schon jemand aus der Königsgarde jeden ihrer Schritte bewachte, so bevorzugte sie ihn. Sir Boros war aufbrausend, Sir Merrin kalt. Sir Mandans eigentümliche Augen riefen stets Unbehagen bei ihr hervor, während Sir Preston sie wie ein schwachsinniges Kind behandelte. Aerys Oakheart benahm sich ihr gegenüber höflich und sprach freundlich mit ihr. Einmal hatte er sich sogar zunächst geweigert, sie zu schlagen, als Joffrey es ihm befohlen hatte. Am Ende hatte er es jedoch getan, jedoch nicht so brutal wie Sir Merrin und Sir Boros, und immerhin hatte er dagegen aufbegehrt. Die anderen gehorchten ohne Widerspruch, außer dem Hund, den Joffrey allerdings nie aufforderte, sie zu bestrafen, das überließ er den übrigen fünf. Sir Aerys hatte hellbraunes Haar und ein durchaus angenehm anzuschauendes Gesicht. Heute bot er einen beeindruckenden Anblick, hatte den weißen Seidenüberwurf mit einer goldenen Schnalle an der Schulter befestigt, und eine mit Goldfaden gestickte, ausladende Eiche zierte die Brust seines Wappenrocks.
»Wer, meint ihr, wird am Ende des Tages den Ruhm davontragen?« fragte Sansa,
während sie mit eingehackten Armen die Treppe hinabstiegen.
»Ich«,
antwortete Sir Aerys und lächelte, »aber ich fürchte, der Triumph wird einen faden Beigeschmack haben. Das Teilnehmerfeld ist klein und armselig. Kaum 3 Dutzend Mann werden sich eintragen, und darunter befinden sich auch Knappen und freie Ritter. Es bringt einem wenig Ruhm ein, wenn man einen Knaben vom Pferde stößt, der noch nicht trocken hinter den Ohren ist.« »Das letzte Turnier war anders gewesen«, dachte Sansa. »König Robert hatte es zu Ehren ihres Vaters veranstaltet. Hohe Lords und berühmte Recken aus dem ganzen Reich waren zu diesem Wettstreit angereist,
und die ganze Stadt hatte lebhaft daran teilgenommen. Sie erinnerte sich an all die Pracht, an das weite Feld der Pavillons entlang des Flusses, wo vor jeder Tür das Schild eines Ritters hing, an die langen Reihen seidener Wimpel, die im Wind flatterten, an den Glanz des blanken Stahls und der vergoldeten Sporen. Trompetenstöße und stampfende Hufe waren die Musik des Tages gewesen, die Nacht war dem Fest und dem Gesang gewidmet. Es waren die magischsten Tage ihres Lebens gewesen, und heute erschien sie ihr bereits wie eine längst vergangene Erinnerung. Robert Baratheon war tot und ihr Vater auch. War als Verräter auf den Stufen der großen Septe von Baelor enthauptet worden. Nun gab es drei Könige im Lande. Jenseits des Trident wütete ein Krieg, und die Stadt füllte sich mit Verzweifelten. So verwunderte es nur wenige, dass Joffs Turnier hinter den dicken Mauern des Red Keep abgehalten werden musste. »Wird die Königin dem Ereignis beiwohnen, was glaubt ihr?« Sansa fühlte sich stets sicherer, wenn Cersei anwesend war und ihren Sohn bändigte. »Ich fürchte nicht, Milady. Der Rat trifft sich in einer dringlichen Angelegenheit.« Ser Aris senkte die Stimme. »Lord Tywin hat sich bei Harrenhal verkrochen, anstatt seine Armee zur Stadt zu führen, wie es die Königin befohlen hat. Ihre Gnaden ist überaus wütend.« Er verstummte, weil eine Kolonne Wachen der Lannisters in roten Röcken und mit dem Löwen auf dem Helm vorbeimarschierte. Ser Aris erzählte gern Klatsch, allerdings nur, wenn er sicher war, nicht belauscht zu werden. Im äußeren Burghof hatten die Zimmerleute eine Tribüne errichtet und den Kampfplatz mit Stoffbahnen abgeteilt. Das Ganze wirkte tatsächlich armselig, und die wenigen Menschen, die sich versammelt hatten, füllten nicht einmal die Hälfte der Sitzplätze. Die meisten Zuschauer waren Wachen, entweder in den goldenen Röcken der Stadtwache oder den roten des Hauses Lannister. Lords und Ladies waren kaum anwesend, nur jene wenigen, die sich noch am Hofe aufhielten. Der graugesichtige Lord Giles Rossby hustete in ein rosafarbenes Seidentuch. Lady Thunder war von ihren